Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie den medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Ich bin eigentlich in einem Medizinerhaushalt groß geworden. 2 Minuten die Luft anhalten, dann sagen wir, das hat auch noch keiner geschafft. Und dieses Fächerübergreifende, das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht in der Radio-Onkologie erstens eine wichtige Voraussetzung ist, wenn es einem Spaß machen sollte.
Faszination Medizin, eine neue Reihe unseres Podcasts. Ich freue mich, ich bin heute bei Herrn Professor Michael Eble. Das ist der Direktor und der Lehrstuhlinhaber der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Herr Professor Eble, ich grüße Sie recht herzlich.
Dankeschön.
Wir sprachen schon gerade kurz, Sie sind ja quasi ein alter Hase schon im Haus, in Anführungszeichen. Ja. Haben schon einiges mitgekriegt und einiges gesehen, überblicken auch einen gewissen Horizont. Wollen Sie uns einmal mitnehmen, wie sind Sie zur Medizin gekommen?
Medizin selbst, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich in einem Medizinerhaushalt groß geworden. So kam ich eigentlich schon in das Umfeld der Medizin hinein. Mein Vater war Chirurg und hatte uns eigentlich bei 4 Geschwistern noch, die nicht alle Mediziner geworden sind, eigentlich früh eingebunden, schon vor dem Abitur, nach dem Abitur durfte man bei ihm mitmachen, sodass man eigentlich einen Bezug schon zur Medizin hatte. Und das war eigentlich für mich so der erste Anschub, an Medizin zu denken und das dann auch im Studium aufzunehmen.
Ja. Können Sie Ihren Werdegang so ein bisschen beschreiben? Wo haben Sie studiert? Wie sind Sie hier hingekommen?
Ja, ich bin ja auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und dann hatte ich nach dem Abitur, was ich früher schon in der Schulzeit hatte, immer so das Bedürfnis, noch in andere Länder zu gehen, sodass ich eigentlich dann damals entschlossen hatte, nach Belgien zu gehen, dort in Gent mein Studium zu beginnen und dort auch erstmal fast 4 Jahre verbracht habe und dann für den restlichen klinischen Teil eigentlich nach Deutschland zurück nach Homburg im Saarland. Vielleicht ungewöhnlicher Wechsel auch von den Städten her, von einer gigantisch großen, wunderschönen Stadt in das beschauliche Homburg, was auch seine Reize hat. Dann von Homburg aus nach der Militärzeit wieder auf der Schwäbischen Alb bin ich nach Freiburg und nach einem Jahr Freiburg mit dem dortigen Lehrstuhlinhaber, der den Ruf nach Heidelberg bekam, nach Heidelberg und von dort aus dann eben nach dortiger Tätigkeit 12 Jahre dann den Ruf nach Aachen und seit 1999, also lange Zeit hier schon in Aachen verbringe.
Mhm, ja, kann man sagen. Jetzt war Ihr Vater Chirurg, wie Sie sagten, das ist dann schon sehr invasiv.
Ja.
Hätte Sie das auch gereizt? Oder?
Strahlentherapie, was ich gemacht habe, ist ja eigentlich vom Studium her erstmal eine ungewöhnliche Wahl. Mhm. Also im Studium hat man da tatsächlich ja wenig Konfrontation mit Strahlentherapie. Und bei mir kam das eigentlich durch einen Zufall, dass ich in einer Biophysik-Vorlesung mit dem Ordinarius für Biophysik in Homburg ins Gespräch kam und ihn dann auch ungewöhnlicherweise nach einer Doktorarbeit fragte und dann auch tatsächlich aufgrund meiner Affinität, die ich schon immer in Mathematik, Physik hatte, dort die Doktorarbeit begonnen hatte und komplett durchgeführt und die mich eigentlich dann wirklich in ein Fach reingebracht hat, was mich durch die medizinphysikalische Seite, durch die Strahlenbiologie eigentlich sehr gereizt hat und auch, sodass ich eigentlich noch mit der Klinik zusammen, wo ich auch im Rahmen der Doktorarbeit schon Patientenbehandlung kennengelernt habe, eigentlich den Wunsch dann schlussendlich finalisiert habe und weg aus dem Gedanken, klassisches Fach Chirurgie, internistischer Bereich zu machen.
Nach meinem Verständnis ist es ein Teilbereich der Radiologie, ne? Kann man das so sagen, die Strahlentherapie?
In Deutschland ist es eigentlich immer auch nach wie vor noch so mit einer gewissen Anhaftung an die Radiologie. Also früher war das ein Bereich, Radiologie mit Strahlentherapie als Anwendung, mit der Strahlendiagnostik und mit der Nuklearmedizin. Das hat sich erst relativ spät in Deutschland getrennt. Im Grunde genommen ist aber Strahlentherapie, Radioonkologie tatsächlich, neben dem, dass wir Bildgebung verwenden, aber tatsächlich enger in der Partnerschaft an die klassisch-onkologischen Fächer, internistische Onkologie, die chirurgisch-onkologischen Fächer, die Operateure. Das ist eigentlich mehr unser Bezug wie tatsächlich die Radiodiagnostik.
Und in der Abgrenzung zur Nuklearmedizin, man hat ja, die Nuklearmediziner verabreichen ja strahlende Medikamente und machen quasi Strahlentherapie
von
innen.
Genau. Oder? Also in der Nuklearmedizin haben wir praktisch den Umgang offener Radionuklide, das heißt Schilddrüsenkarzinome, Tracer und so weiter. Und in der Strahlentherapie sind es immer umschlossene Radionuklide, beziehungsweise dann auch Linearbeschleuniger mit der Erzeugung künstlicher Strahlung. Das ist eigentlich die Abgrenzung. Und insofern auch von den Anwendungsgebieten eine deutliche Abgrenzung.
Und Sie können also tatsächlich, das ist Ihr Alltag, unterschiedliche Gewebetypen mit Strahlung unterschiedlich so traktieren, dass Gewebe, was man nicht mehr haben möchte, untergeht und anderes Gewebe geschont bleibt? Kann man das so grob sagen?
Kann man so sagen. Und da ist eben jetzt auch aus der gewissen Historie, ohne dass ich mich alt machen möchte, ist im Prinzip eigentlich so, dass die spannende Thematik gewesen und jetzt auch so in der Entwicklung, dass wir eben durch Medizin, physikalische Computertechnik eben mehr und mehr in der Lage waren, wirklich die Strahlung im Körper zu konzentrieren, zu bündeln, zu individuell anzupassen, sodass wir heute, drück's mal Blatt aus, wenn ein Patient einen sichelförmigen Tumor hätte, auch eine sichelförmige Dosisverteilung entsteht. Mhm. Der zweite Punkt, der das Ganze genauso spannend macht, ist eben die Strahlenbiologie, dass wir eben jetzt nicht in der vielleicht klassischen Denkweise, es wird Strahlung reingegeben, wie der Jäger im Wald wird was erschossen, sondern dass wir hier tatsächlich biologische Prozesse auslösen, über die wir dann eben auch die Wirkung unterschiedlich Tumor, normales Gewebe steuern können. Das ist eigentlich so das Reizvolle, Strahlenbiologie zu verknüpfen mit dieser hohen Präzision in der Strahlapplikation.
Wie genau funktioniert denn das? Also wie von der Lokalisation her, also wie scharf sind denn da die Abgrenzungen oder die Konturierungen? Geht das bis in den Submillimeterbereich?
Also es ist im Millimeterbereich. Ja. Also es gibt sehr hochkonformale Techniken, die sind sicherlich im Bereich von unter einem Millimeter, aber ansonsten die klassische Strahlentherapie reden wir schon von 2, 3, 4 Millimeter, aber der Punkt eigentlich auch der ist, dass wir über diese biologischen Phänomene auch für die Umgebungsbelastung Grenzen haben, wo wir sagen, diese Toleranzdosis wird noch akzeptiert mit einem sehr, sehr geringen Risiko, sodass man hier auch jetzt nicht grundsätzlich mit 0 oder 100% Dosis arbeiten muss, sondern eben auch mit einer Nuancierung der Dosis im Sinne der Toleranz dieser Gewebe.
Und als Laie mal vorgestellt, ich bestrahle dann einerseits von außen auf die Haut per Plan oder komme ich von mehreren Seiten aus? Es gibt ja auch dieses Stereotaktische, dass ich dann tatsächlich versuche, das zu bündeln.
Also aus der stereotaktischen Bestrahlung, die wir schon sehr früh durchgeführt haben in den 80er Jahren, hat sich jetzt heute eigentlich eine Technik entwickelt, wo so ein Bestrahlungsgerät tatsächlich um den Patienten herumfährt und aus allen Richtungen bestrahlt wird. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass ich jetzt als Beispiel, wir machen teilweise Techniken, wo wir aus 600-700 Richtungen einstrahlen, wenn wir es aus diesen 6-7 Richtungen in der einfachen Darstellung eine Kugel im Zentrum eines Körpers immer gleich anvisiert, wird natürlich die Dosis außerhalb der Kugel auf das 1:600-700-fache reduziert. Also das ist eigentlich so dieser Konzentrationseffekt.
Ist das ein populäres Fach Ihrerseits oder haben Sie das Gefühl, es ist tendenziell eher was vielleicht auch eine Nische ist im positiven Sinne?
Ja, es ist nach wie vor natürlich unter dem Aspekt eine Nische, dass es sicherlich auch im Studium oder in der Ausbildung der Medizinstudenten auch ein Nischenfach ist und damit jetzt weniger Berührung erzeugt wird mit den Studenten und natürlich auch ein Nischenfach, weil es erstens die kompletten onkologischen Krankheitsbilder abbildet, was sehr komplex ist und weil es eben auch, was ich jetzt schon mehrfach genannt habe, eben auch ein gewissen physikalisches Grundverständnis, man muss kein Physiker sein, aber ein Grundverständnis und eben auch mit dieser Biologie eben so Bereiche entstehen, die es interessant machen, aber natürlich auch gleichzeitig zu einem gewissen Nischenfach.
Was unterscheidet denn eine Tumorzelle von einer gesunden Zelle? Warum können Sie die Tumorzelle so bestrahlen, dass sie untergeht, kaputt geht, aber die normale Zelle bleibt erhalten?
Also da gibt es aus der Biologie kommend den Mechanismus, dass wenn eine Zelle bestrahlt wird, dass nicht direkt diese abstirbt, sondern eben in der Erbsubstanz der Zelle eine Beschädigung erzeugt wird. Diese Beschädigung erstmal keinen Einfluss auf die Zelle hat, erst wenn die Zelle sich teilen möchte. Und dadurch, dass diese Erbsubstanz Schädigungen durch andere Prozesse in gleicher Weise erzeugt werden, ganz banal Sonnenlicht, Applikation, Haut, entstehen auch solche Schäden. Deshalb hat jeder Mensch so einen Mechanismus, der diese Schäden beheben kann bis zur nächsten Zellteilung. Und dieser Mechanismus ist eben sehr unterschiedlich ausgeprägt, nämlich sehr, sehr gering bei bösen Zellen und unterschiedlich in der Regel gut bis sehr gut bei gesunden Zellen. Und diesen Mechanismus auszunutzen, erlaubt uns dann eben tatsächlich in einem Gewebebereich den Tumor komplett zu zerstören, ohne dass ich in gleicher Weise komplett die Umgebung belaste. Und das ist zum Beispiel ja auch dieses prägende Grundverständnis, wenn ich häufig bei Tumoren nach einer Operation eine zusätzliche Bestrahlung mache. Im Prinzip mache ich über diesen Mechanismus eine sehr effektive Erweiterung des Sicherheitsraumes.
Wäre dann nicht eigentlich die Strahlentherapie immer das Mittel der Wahl, was man quasi noch adjuvant oben drauf setzt, weil man denkt,
Also da müssen wir uns natürlich sehr genau an Daten, Fakten, sogenannte evidenzbasierte Medizin halten. Das heißt, dass man durch Studien nachgewiesen hat, dass nach der und der Operation für den und den Tumor eben erhöhtes Rezidivrisiko entsteht. Auch wirklich mit dem Begriff wichtig erhöht. Das heißt, es besteht immer irgendwo auch in geringen Prozentbereichen ein Rezidivrisiko. Dann kommt es eben auf das Nutzen-Risiko Risikoverhältnis ab und erst ab einer gewissen Höhe ist es sicherlich sinnvoll, die adjuvante Therapie durchzuführen. Also das muss evidenzbasiert auf Daten und Fakten beruhen.
Okay. Ich hätte sonst gedacht, dass es, weil es ja quasi diesen Effekt hat, dass es singulär die Zellen herausgreift, dass man es adjuvant einfach immer oben drauf.
Aber es ist trotzdem, es macht einen deutlichen Unterschied in der Wirkung normal zu bösen Zellen, aber es ist natürlich immer eine Therapie, die auch im Nutzen-Risiko, Risiko ist mit jeder Therapie vorhanden, abgewogen werden muss. Ne? Und wenn ich jetzt als Beispiel bei einem Tumor ein 1-2-prozentiges Rezidivrisiko habe, dann ist das so gering, dass ich die Risiken der Therapie selbst eigentlich nicht mehr rechtfertigen kann.
Aber Sie kämen rein theoretisch mit der Strahlendosis an Orte, die sich chirurgisch nicht so ohne weiteres, ohne einen großen Kollateralschaden erreichen können, oder?
Das muss man jetzt je nach Tumorentität betrachten. Das ist natürlich unterschiedlich und entsprechend ist ja auch die Sinnhaftigkeit einer adjuvanten Therapie unterschiedlich. Aber es gibt eben genügend Stellen, wo eben einfach gesehen wird, wenn optimal chirurgisches Vorgehen im vernünftigen, auch hier wiederum Risikoverhältnis machbar ist oder Einschränkungsverhältnis, wenn dann eben dann tatsächlich noch das Risiko, dass der Tumor wieder entsteht, entsprechend erhöht ist, dann macht es einen Sinn und dann ist es auch indiziert.
Okay. Wie berechnet man, also wenn ich jetzt eine Strahlendosis mir überlege als Laie, würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das über die Dosis, je nachdem wie hoch die Strahlung ist, oder über die Länge der Strahlung, je nachdem wie lange ich jemanden bestrahle, jetzt habe ich auch eine Dosis. Also wie berechnet man das grob? Ist das alles jeweils immer individuell und gibt es einen Schlüssel? Oder?
Grundsätzlich die Dosisverteilung wird immer individuell berechnet anhand der Anatomie. Also heutzutage mit den EDV-Systemen, da wird am CT mit anderer Bildgebung unterstützt, MRT, PET, genau definiert, was ich an welcher Stelle machen möchte und so wird es dann auch medizinphysikalisch kalkuliert. Die Frage jetzt nach der Gesamtdosis und der Einteilung der Dosis ist jetzt eine Frage an Erfahrungswerte. Das heißt, wenn ich, gerade bei einer adjuvanten Therapie, das heißt, ich habe ja keinen Tumor mehr als Messparameter. Ich kann im Prinzip nur meine Dosiswerte daraus generieren, dass ich in der Vergangenheit gesehen habe, wenn ich 100 Patienten mit der und der Dosis so behandelt habe, ist das Risiko deutlich geringer. Und insofern sind das dann Dosiswerte, die man als Standard definiert hat aus früheren Behandlungen bei Patienten. Und für Patienten mit einem sichtbaren Tumor hat man in der Regel auch Werte in der Orientierung tumorspezifisch, was für Dosiswerte anzustreben sind und wird das aber natürlich auch noch während der Therapie kontrollieren können. Im Prinzip die Verteilung der Dosis, das ist im Prinzip dann wiederum eine Frage an die Strahlenbiologie. Wenn ich den Tumor, der auch im Verhältnis zum Normalgewebe auch ein unterschiedlich biologisches Verhalten kann und darüber kann ich in Teilen auch steuern, ob ich die Effektivität mehr oder weniger habe und entsprechend legt man dann auch fest, was ich für sogenannte Einzeldosen verwende und dadurch ergibt sich die Gesamtdauer der Therapie.
Jetzt sind Sie ja recht speziell unterwegs im Verhältnis zu vielleicht so breiten Fächern aus der inneren Medizin oder meinetwegen aus der Neurologie, wo ich so viele Subspezialisierungen habe, dass ich mehrere Ärzteleben damit verbringen könnte. So. Fehlt Ihnen das manchmal, diese Breite, oder haben Sie das Gefühl?
Die Breite fehlt uns ja nicht, die haben wir. Im Prinzip die Breite ist ja jetzt nicht dadurch entstehend, dass ich hier mit Technik arbeite und Methoden entwickle, zusammen mit den Medizinphysikern, sondern die Breite liegt ja darin, dass wir onkologische Erkrankungen aus allen Gebieten haben. Okay. Dermatologie, Chirurgie, innere Medizin, Gynäkologie, Sinologie, also all diese Erkrankungsbilder. Und deswegen ist ja als Beispiel, um das mal so einfach auszudrücken, wir pro Woche in 16 Tumorkonferenzen vertreten. Das heißt, wir sind mit unserer Therapie eingedockt in interdisziplinäre Therapiestrategien mit eigentlich nahezu allen Fächern, die Onkologie betreiben. Und insofern ist da eine enorme Breite da, denn man muss natürlich in einem gewissen Umfang auch die Kollegen verstehen können in dem Dialog und deshalb auch eine gewisse Informationen aus deren Fachgebiet haben.
Eine technische Frage, die ich mich als Laien so ein bisschen umgetrieben hat, nehmen wir jetzt ein Lungenkarzinom und Sie wollen es bestrahlen, vielleicht möglichst konturiert genau. Ich atme ja als Patient. Das kann ich irgendwie auch schwer abstellen. Das heißt irgendwie, richtig. Es hebt und senkt sich und brechen Sie das mit oder wie machen Sie das?
Genau, Sie sprechen gerade an Heben und Senken. Das ist eigentlich ein entscheidender Punkt. Also wir haben tatsächlich in den zurückliegenden Jahren Methoden entwickelt, wo wir den Patient atemgetriggert bestrahlen. Das heißt, wo wir dem Patienten sagen, er muss jetzt ganz tief einatmen und wenn er eingeatmet hat, bestrahlen wir. Das führt natürlich erstmal zu einer Konfusion bei dem Patienten und er erklärt uns, aber ich kann keine 2 Minuten die Luft anhalten. Dann sagen wir, das hat auch noch keiner geschafft. Und dann haben wir eben jetzt ein System entwickelt, wo wir mit einem Laserabtastsystem auf das Brustbein schauen und in der Brustbeinbeweglichkeit dann direkt auf die Atmung, Ein-Ausatmung rückschließen können. Und dann bekommt der Patient eine Videobrille aufgezogen, das sieht er dann Ball halten, wie weit er einatmet mit dem Brustbein nach vorne, nach hinten und bekommt auch, nachdem er das am Anfang mit ihm getestet hat, so ein Zielkästchen. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass der Patient jetzt nach der Brille tief einatmen kann. Wenn sein Balgen in dem Kästchen ist, bestrahlt das Gerät. Wenn er wieder rausgeht, hört es sofort auf. Das heißt, der Patient heutzutage in dieser Form bei einer atemgetriggerten Bestrahlung steuert selbst seine Bestrahlung. Und das ermöglicht uns natürlich, wenn Sie einen Lungentumor anschauen, das ist ein berechtigter Gedanke Ihrerseits, dann bewegt er sich um 2-3 Zentimeter nach oben und unten. Was wir dann in der klassischen Form der Strahlentherapie als Gesamtzielgebiet alles erfassen müssen und damit natürlich viel gesunde Lunge belasten. Also da hat man heute schon Techniken entwickelt, die das deutlich präziser und deutlich geringer machen in der Belastung der Umgebung.
Ja. Müssen Sie Patienten öfter erklären, dass das, was Sie mit den Patienten machen, nicht wehtut, nicht schlimm ist? Also ich bekomme wahrscheinlich viele, die haben Angst, wenn sie hören, Strahlentherapie.
Ja, natürlich. Also ich meine, vor so einer Therapie hat jeder Angst. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt damit konfrontiert wäre, auch wenn man sich auskennt, hat man automatisch Angst, weil man hier mit großen Gerätschaften, mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht mal sehen kann. In der Regel lässt sich das aber in einem vernünftigen Gespräch, das natürlich am Anfang länger geht, sehr gut darlegen, Patient vermitteln, wie sowas gemacht wird, was wo entsteht, ihm auch eine gewisse Sicherheit geben mit dem, wie wir damit umgehen. Und dann lässt sich das eigentlich sehr gut machen, muss man sagen. In der Regel dann eigentlich vernünftig und auch an den Geräten, wenn wir dort die medizinisch-technischen Radiologieassistenten haben, die das bedienen, die dann auch nochmal in Ruhe drauf eingehen, ist es in der Regel sehr gut machbar.
Wenn ich jetzt als junger Mensch sage, ich möchte Strahlentherapeutin, Radioonkologe werden, was muss ich denn mitbringen, außer vielleicht einem gewissen technischen Grundverständnis?
Also sagen wir im Wesentlichen, also für das technische Grundverständnis, also eine gewisse Affinität zu Technik sollte man haben. Man muss jetzt kein Medizinphysiker sein, um Himmels Willen, dafür haben wir einen eigenen Arbeitsbereich Medizinphysik. Man muss ein gewisses Grundverständnis, sodass man eigentlich auch so, ja, bildlich damit umgehen kann. Ich habe den Patienten vor mir, ich habe die Bilder, hier ist der Tumor, was könnte ich mir vorstellen, wie ich da optimal hineinkomme und da so die Gedanken hat, wie Strahlung dann funktioniert. Der Hauptpunkt ist aber eigentlich hohes Interesse an Behandlung onkologischer Erkrankungsbilder und ein hohes Interesse, diese Behandlung interdisziplinär mit den anderen Kollegen durchzuführen. Und das macht dann auch nachher den Reiz aus der Strahlentherapie.
Also würde ich sagen, eine Strahlentherapie auf einem hohen Niveau findet dann automatisch irgendwie auch einen Anschluss an ein großes Krebszentrum. Es geht ja nicht anders, wenn es dann
umgeht. Ja, definitiv. Und das ist auch das, was eigentlich an der Strahlentherapie, viele sehen das als ein rein technisches Fach. Wir drücken auf den roten Knopf, ist alles vorberechnet und dann läuft es. Das Interessante eigentlich an der Strahlentherapie ist wirklich dieses Fächerübergreifende. So mein bestes Beispiel ist eigentlich, was ich in Heidelberg aufgebaut hatte, eine Bestrahlung während der Operation, wo man dann wirklich par excellence bei den Operationen beteiligt war und wirklich direkt im Kontakt quasi interdisziplinär gearbeitet hat, mit Chirurgen zu Streich kommen musste. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, war erweiternd über den eigenen Horizont hinaus. Und dieses Fächerübergreifende, das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht in der Radio-Onkologie erstens eine wichtige Voraussetzung ist, wenn es einem Spaß machen sollte, und wo man sich dann eben auch mit dieser Voraussetzung, die gegeben ist, auch nachher hinein bemüht und mit den anderen Disziplinen die ganzen Sachen ausreichend diskutiert und am Patient umsetzt.
Das klingt spannend. Wie würden Sie denn die Zukunft der Strahlentherapie bewerten? Einerseits haben wir ja nun die Immuntherapien, die stramm auf Vormarsch sind. Wird das weiterhin wichtig bleiben? Wird es wichtiger werden? Wird es spezieller werden oder eher auch adjuvant? Oder?
Also es ist in dem Sinne schon speziell. Also grundsätzlich in der Unterscheidung ist für uns jetzt tatsächlich nicht eine Immuntherapie oder generell Systemtherapien, wie wir es nennen, der Anführungszeichen kompetitive Partner, sondern im Prinzip lokale. Wir sind ja eine lokale Therapie. Das heißt, bei uns ging es auch schon in den zurückliegenden Jahrzehnten darum, zielgerichteter zu arbeiten, kleinvolumiger. Als ich in der Strahlentherapie anfing, bestrahlte man ganz große Felder, nach Röntgenbilder orientiert. Das sind wir heute um Klassen anders. Und über diese lokalisierteren Therapien, wenn wir heute zum Beispiel ein kleines Lungenkarzinom haben, dann können wir das mit einer hochkonzentrierten, präzisen Strahlentherapie genauso effektiv wegbekommen wie eine chirurgische Maßnahme. Und das bezieht sich auf viele solcher Regionen im Körper. Das heißt, wir sind kompetitiv im lokalen Therapiebereich unterwegs und da sehen wir eigentlich weiterhin Perspektiven, uns sinnvoll einzubinden und im Prinzip dann eben auch über nicht invasive Verfahren dem Patient lokal an seinem Tumor was sehr Effektives zu erreichen.
Glauben Sie, dass durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sich das nochmal anders ändern wird? Vielleicht können Sie besser konturieren, Dosis besser bestimmen, andere Formen von Strahlung vielleicht auch kombiniert einsetzen? Also gibt es solche Ansätze?
Ja, Also vorweg muss ich sagen, dass ich im Moment noch kein so ein Freund von künstlicher Intelligenz bin und nicht die Erwartung habe, dass wir das brauchen, weil es keine natürliche mehr gibt. Aber im Prinzip, Sie haben an bestimmten Punkten recht, weil wir mit den modernen Verfahren, und das bleibt man natürlich in der Strahlentherapie, Sie sprachen Konturierung an, das heißt, wenn ich heute in komplexen Körperbereichen, Gehirn zum Beispiel, einen Tumor bestrahle, muss ich im Prinzip alles, was dort an normale Gewebe ist, konturieren, ich muss es definieren. Das ist eine Tätigkeit, die im klassischen Weg ungefähr 2 Stunden dauert. Okay. Heute entwickelt man, da sind wir jetzt bei künstlicher Intelligenz, eben Systeme, die schon nach anatomischen Atlanten Konturierung vornehmen. Okay. Die dann selbst definieren, ich erkenne das und das als Vorderlappen, als Hinterlappen, als Hirnanhangsdrüse und so weiter. Und dadurch kann natürlich effektiv gearbeitet Zeit genommen werden. Das ist der Bereich der Konturierung. Im Bereich der Dosisberechnung, ja, da ist jetzt weniger, ob man das als Begriff künstliche Intelligenz, das sind natürlich sehr komplexe Optimierungsalgorithmen, muss man sagen. Das könnte man auch gar nicht mehr mit dem Kopf rechnen. Da sitzt ein Rechner ungefähr 2 Tage dran, um so Dosisverteilungen optimal zu planen. Aber das ist natürlich schon dort entscheidende Fortschritte, die wir erreicht haben. Ob wir jetzt in unserem medizinischen, onkologischen Wissen und der onkologischen Umsetzung am Patient durch künstliche Intelligenz Vorteile erreichen, da bin ich selbst noch eher ein kritischer Mensch.
Ja, das ist auch gestattet. Wir sprachen ja eingangs darüber, Sie sind ja jetzt schon hier am Standort quasi 25 Jahre tätig und sagten auch, dass Sie dann auch in Bälde quasi emeritiert werden.
Anderthalb Jahre.
Was würden Sie sich wünschen im Blick auf A, was soll hier so ein bisschen bleiben? Was wünschen Sie sich, was auch überdauert? Und was möchten Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, wenn die sich über ihr Fach Gedanken machen?
Also bleiben sollte natürlich grundsätzlich Strahlentherapie, was wir jetzt mal voraussetzen. Was für mich immer bleiben sollte, für die junge Generation, ist, dass man jetzt, wir haben heute sehr viele administrative Dinge, Aufarbeitungen. Wir arbeiten sehr viel im Dialogmodus, versuchen sehr viel in Abläufe administrativ zu fixieren und im Prinzip auch Abläufe zu schaffen, die für uns eine gewisse Automatisierung erlauben. Das ist aber aus meiner Sicht in der Medizin mit einer klaren Grenze behaftet. Ich möchte einfach haben, dass man auch weiterhin mit dem individuellen Patienten auch, natürlich, hat eine empfohlene evidenzbasierte Therapie, die wird auch gemeinsam besprochen, aber ich habe auf der anderen Seite den Patient, der wirklich nach wie vor keine Maschine, sondern individueller Mensch ist. Ich muss den Zugang zu dem Patienten finden. Ich muss mir viel Mühe machen, verständlich zu machen, was ich mit ihm vorhabe, dass auch die Therapie selbst im wahrsten Sinne des Wortes mitträgt. Und in diesem für mich ganz, ganz wesentlichen engen Patientenkontakt, der natürlich in der Empfehlung neutral bleiben muss, das ist das, was bestehen bleiben muss. Wir sollten keine Personen werden, die einfach ja einen Job machen, in Anführungszeichen, den man so einfach nennen könnte, und damit einfach Dinge, die man ja so von medizinischen Empfehlungen hat, einfach strikt zack umsetzen, sondern den Zugang zum Patienten finden, ihn als individuell wesentliches Element, zentrales Element unserer Behandlung zu sehen. Das ist einfach meine Perspektive, dass es auch weiter so erhalten bleibt.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe immer so eine typische Schlussfrage, Ratschläge an Ihr jüngeres Ich. Das ist ja immer so, wenn man, eigentlich sind Sie ja da angekommen, wo Sie mal hin wollten, es hat alles gut funktioniert.
Ja.
Hätte es was gegeben, wo Sie gesagt hätten, das hätte ich anders gemacht? Also.
Eigentlich nicht, nein, eigentlich nicht. Also es gibt immer ein Auf und Ab und es gibt immer Überlegungen, wenn mal was weniger läuft und kritisch ist, ob man hätte anders machen können oder sich für anders verhalten. Das wird es immer geben, das wird immer bleiben, aber es wäre jetzt nichts, wo ich im Moment sagen würde, das und das ist der Punkt, wo ich jetzt besonders hervorheben möchte.
Das ist auch schön. Wir freuen uns über die Zeit, die wir noch gemeinsam mit Ihnen hier haben. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch,
Herr Eble.